Mein Mann kam ja gerade als ehemaliger Kommunist, der das rote Halstuch mit Stolz getragen hat als Pionier, kam er auf die Bibelschule und dann von der Bibelschule in eine Gemeindearbeit. Und dann bekamen wir am Karfreitagmorgen um 8 Uhr den Anruf: Heidemi, richte deinen Mann aus, er hat heute... Wir waren so wie Karl jetzt, so am Anfang, so Co-Pastoren, so am Anfang. Richte deinen Mann aus, er hat heute mit schwarzen Socken und einer schwarzen Krawatte zu erscheinen. Er hatte das überhaupt nicht. Und er sagte, wenn ich nicht meine weißen Socken anziehen kann und überhaupt keine Krawatte, dann bleibe ich zu Hause. Und dann musste ich alleine mit der Straßenbahn in Stuttgart zum Gottesdienst fahren. Und ich kann euch sagen, ich bin so froh, dass es solche Gesetze, die irgendwie, wo andere sagen, wie du deinem Gott gegenüber feiern musst, nicht mehr gibt, dass der Herr uns befreit hat von so einer Knechtschaft. Und mein Mann, der konnte das nicht fassen, hat er kaum das rote Pioniertuch runter, jetzt soll er einen schwarzen Krawatte anziehen. Und ich war da immer so dazwischen, so die Pufferzone, ja. Aber heute kann ich sagen, ich bin so froh, dass wir nicht Gott dienen müssen, so wie uns jemand vorschreibt. Denn er ist der Gott, er sagt von sich selbst nicht, ich bin der Gott, der ich für alle gleich bin. Er sagt, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, der Gott von Klaus, der Gott von Monika, der Gott von Margot, der Gott von Heidemi, der Gott von Gerhard. Ich bin euer Gott, euer ganz persönlicher Gott. Und er begegnet jedem Einzelnen ganz persönlich und nicht nach Schema. Ich hatte immer gedacht früher, Gott, wenn die so gesegnet werden, dann will ich auch so gesegnet werden. Und da war meine Freundin, die erfüllt wurde mit Heiligem Geist. Das habe ich schon mal erzählt, aber manche haben es noch nicht gehört. Wir waren damals 13 Jahre alt. Und ich dachte, so wie meine Freundin Gott erlebt hat, so will ich auch die Geistestaufe haben. Und sie lag den ganzen Tag auf dem Boden, hat in Zungen gebetet und sie war so glücklich. Und in der Gegenwart Gottes auf einer Konferenz. Und ich dachte, das möchte ich auch erleben. Die hört überhaupt nicht, wenn ich sage, sie soll aufstehen. Die ist so weg. Die ist so in der Gegenwart Gottes. Die ist so erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und ich habe es ganz anders bekommen. Ich habe angefangen zu tanzen. Angefangen habe ich vorne im Saal. Und als ich wieder nachher heimgehen musste, war ich ganz hinten im Raum. Ich weiß gar nicht, wer mich darüber getragen hat, aber ich habe getanzt im Heiligen Geist. Ich will nur deswegen sagen, Gott ist ein individueller Gott. Gott kann man nicht, so wie mal ein Prediger hier gesagt hat, in so eine kleine Box reinpacken. Gott lässt sich nicht einschachteln. Gott ist frei. Gott ist wie, mein lustiger Vergleich, Gott ist so wie Aladdin in der Wunderlampe, bei ihm ist immer der Stöpsel draußen, ja. Er lässt sich nicht einschachteln. Und wenn wir das versuchen, dann zerstören wir etwas. Auch junge Leute zerstören wir, wenn wir sagen, so habe ich es erlebt und so musst du das erfahren. Gott ist ein Gott für jeden individuell. Bevor ich aber heute das Wort bringe, möchte ich noch zwei Bekanntmachungen machen. Ich war heute so ungläubig, ich wusste nicht, wie viele Leute kommen. Und ich habe für Frauen was ganz Besonderes mitgebracht. Das ist eine Einladung nicht für euch, sondern die bekommen die mit, die Samstag und Sonntag nicht hier sein können. Mein angekündigtes Thema ist das Angesicht Jesu. Und diese Woche in drei verschiedenen Phasen hat der Herr mir Dinge gezeigt, ganz anders, wie ich es mir vorgestellt hatte. Als ich meinem Mann sagte, ich nehme das Thema, ich habe immer das Thema schon so lange vorher, und ich dachte, oh, was sage ich jetzt so schnell? Da hat mir was ganz anderes vorgestellt, als das, was Gott mir jetzt geschenkt hat. Und er hat mir da so ein Bild drüber geschickt, wo so ein Gesicht drauf ist, wo der Kreuzesweg so eingezeichnet war, vom Chris Lindemann, der uns das geschickt hat. Er sagte, ich predige jetzt über das Gesicht Jesu, über seine Falten und sein Bart und seine Haare oder die Augen oder irgend sowas. Aber das liegt mir ganz fern. Ich will euch eine Frage stellen. Die Frage kommt aus einem englischen Lied in der Jesus People Bewegung damals. Gab es ein Lied, das hieß What color has God's skin? Welche Farbe hat Gottes Gesicht? Dann geht's weiter, ist es schwarz? Ist es weiß? Ist es rot? Ist es rosa? Ist es gelb? Frag mal dich den Nächsten. Oder frag mal mich, welche Farbe, was denkst du, welche Farbe? Welche Farbe hat Gottes Gesicht? Bunt? Also bunt habe ich eigentlich noch nicht gesehen. Welche Farbe hat Gottes Gesicht? Ich frage dich, ist es schwarz? Ja oder nein? Ja. Ist es weiß? Ja. Ist es gelb? Ja. Ist es rot? Ja. Nee, gescheckt, nein. Das gibt es nicht. Gott ist nicht zu vergleichen mit dem Chamäleon. Also es geht um das Gesicht Jesu. Es geht mir heute nicht um die 14 Kreuzestationen. Es ist sehr gut, wenn man sich damit beschäftigt. Es geht mir auch nicht um die letzten Worte am Kreuz. Es ist auch sehr gut, wenn man sich mal mit diesen letzten Worten Jesu am Kreuz beschäftigt. Es geht mir darum, das Angesicht Gottes. Und da habe ich so drei verschiedene Aspekte von dem Angesicht Gottes. Jeder sieht ja ein Gesicht anders. Wenn du Zeugen hast, die auf der Seite gestanden sind von der Straße, die sehen den Unfall ganz anders, wie die Zeugen von der anderen Seite. Und wer unten gelegen hat, unterm Auto, der hat es auch noch anders gesehen. Und das Angesicht Gottes, das erste, kann der sündige Mensch nicht sehen. Es gibt eine Geschichte vom Juri Gagarin in Russland, als die Lehrerin in der Klasse gesagt hat, jetzt wurde endlich bewiesen, dass es Gott nicht existiert, denn der Juri Gagarin, der erste Mensch im Weltall, hat Gott nicht gesehen. Und dann hat dieser kleine Junge die Hand gestreckt, der Gläubige, wo die Lehrerin so triumphiert hat, und hat gesagt, ja, aber hatte der denn ein reines Herz? In meiner Bibel steht, nur die reines Herzens sind, werden Gott schauen. Also der sündige Mensch kann das Angesicht Gottes nicht sehen. Kain musste sich vor dem Angesicht Gottes verbergen, weil er voll Sünde war. Und mir hat mal jemand in eine Bibel reingeschrieben, als junger Mensch noch, entweder du liebst dieses Buch und fliehst vor der Sünde, oder du liebst die Sünde. Dann fliehst du vor diesem Buch. Also entweder du liebst den Liebesbrief Jesu, und ich kann dir ganz klar sagen, wenn du das nicht liebst, kannst du nicht sagen, ich liebe Jesus, weil Jesus spricht durch sein Wort zu dir. Jakob war der Nächste, von dem gesagt wurde, und er war der Erste, von dem gesagt wurde, oder der sich selber gesagt hatte, ich habe den Herrn von Angesicht gesehen. Und zwar nicht, als er sagte, ich will so gerne ein Wunder erleben. Nicht im Höhepunkt, in der schönsten Zeit seines Lebens. Dass Gott einfach so vorbeispaziert und sagt, jetzt guck mich mal an, jetzt bin ich da. Nein, als er mit Gott gerungen hat, als es bei ihm um das Auslöschen seiner ganzen Familie ging. In seiner tiefsten Stunde, und ich bin überzeugt, in den tiefsten Momenten unseres Lebens sehen wir das Angesicht Gottes am nächsten. Wenn wir alles andere nicht mehr sehen, wenn es um unsere Existenz geht. Und dann war noch jemand, der sagen konnte, von dem Gott gesagt hat, er redete mit Moses von Angesicht zu Angesicht. Und wisst ihr, was das bewirkt hat, als Gott mit Moses von Angesicht zu Angesicht bewirkt hat? Die Menschen konnten das Angesicht von Mose nicht mehr verkraften. Er musste den Schleier rumziehen. Er musste sich verschleiern, weil er so gestrahlt und geleuchtet hat. Und dann haben die Menschen gesagt, wir wollen nicht zu Gott hintreten. Wir wollen nicht, das musst du für uns machen. Das halten wir nicht aus, diese Herrlichkeit Gottes. Und dann noch etwas zu diesem, dass das Angesicht Gottes der sündige Mensch nicht sehen kann. Da ist eine Aufforderung von dem Propheten in Chroniker Kapitel 16, Vers 11. wir sollen, werden wir alle Menschen aufgefordert, beständig sein Angesicht zu suchen. Ob wir es finden, steht da nicht drin. Aber es heißt, wir sollen sein Angesicht suchen. Weil es heißt mal, die Furcht Gottes, das Auge Gottes, zu wissen, das Auge Gottes wacht über dir, bewahrt dich vor mancher Dummheit. Als ich noch ein Kind war und in meinem dunklen Keller Äpfel raufholen müsste oder Kartoffeln, habe ich immer so getan, wie wenn irgendjemand da wäre und habe dann ganz laut gesungen und mit jemand geredet, den ich mir selber eingebildet habe, um die, die da vielleicht da im Keller sind, um mich auch, um die zu erschrecken. Und es kam daher, weil wir früher in der Kinderstunde immer ein Lied gesungen, das hieß, pass auf, kleines Auge, was du siehst, und pass auf, kleines Ohr, was du hörst, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Und es war nicht so sehr positiv, dieses Lied. Das hat mich nämlich in die Angst versetzt, dass Gott die ganze Zeit mit dem Stecken hinter mir her ist und guckt, ob ich irgendwo was falsch mache. Und deswegen wird es nicht mehr so oft gesungen. Aber das Bewusstsein, dass Gott uns sieht, bewahrt uns vor Sünde. Auch wenn wir ihn selber nicht dadurch sehen. Gut, es war dieser erste Gedanke, der sündige Mensch kann das Angesicht Gottes nicht sehen. Aber jetzt das menschliche Angesicht Jesu. Ich kann das himmlische Angesicht Jesu mit himmlischen Augen nicht beschreiben, weil ich nicht himmlische Augen habe, weil ich noch irdisch bin. Und weil aber Jesus Mensch geworden ist, kann ich das menschliche Angesicht Jesu beschreiben. Aber nicht, dass du jetzt denkst, ich erzähle jetzt, wie Jesus in dem Film die Passion ausgesehen hat. Den Film solltet ihr übrigens unbedingt alle anschauen, solange der noch läuft. Also noch so viel gewarnt wird davor. Es spricht sehr zu eurem Herzen. Aber es war schon vor Jesus jemand, der im Vorschatten, im Voraus das Angesicht Jesu gesehen hat. Und zwar der Hiob erlebte prophetisch, dass man hat mir ins Angesicht gespuckt. Das ist so ein Vorschatten schon auf das, was Jesus passiert ist. Was wir heute manchmal erleben, wir erleben das im Schatten, im Nachhinein. Die, die vor der Kreuzigung Jesus gelebt hatten, die wurden gerettet im Blick von der Seite aufs Kreuz und wir wurden gerettet, indem wir nach hinten schauen aufs Kreuz. Aber ob Paulus sagt, ob wir Christen sind oder bekehrte Heiden oder Juden, es gibt keine andere Erlösung als die Erlösung am Kreuz Jesu. Jesaja, der Evangelist im Alten Testament, der sagte in Vers 3 und 4, der zeigte auch in Kapitel 53, zeigte er uns auch ein Stück vom Gesicht Jesu. Und manche, denke ich manchmal, manche Predigen, die ich auch übersetzen musste, da haben manche das einfach so ausgeklammert. Ja, so ein Evangelium, wo das Leid nicht stattfindet. Aber hier heißt es in Jesaja 53, Vers 3 und 4. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams wurde er geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Und das ist ein schreckliches Gesicht. Das ist nicht der süße, süßliche, schöne, lockenhaarige Lockenhaarige. Ich meine, so wie David, wie manche ihn beschreiben, so mit langen Haaren und so. So ist das Bild Jesu hier nicht. Es ist ganz schrecklich. Und es ist manchmal interessant, wenn man so in der U-Bahn fährt und die Gesichter schaut und man sieht, was die einzelnen Menschen auf ihren Gesichtern schon geprägt hat. Und da kannst du so manches sehen. Du kannst manchmal Güte sehen. Manchmal kannst du Bitterkeit und Verbitterung sehen. Und wie war das Angesicht Jesu? Zwei Jünger beschrieben ihn, Jesus am Berg der Verklärung. Matthäus 17, Vers 2. Da heißt es, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Sein Angesicht leuchtete von innen heraus, von der Herrlichkeit Gottes wie die Sonne. Und in Matthäus 26 kommt auch noch etwas von dem Gesicht Jesu. Und zwar, Jesus fiel nieder mit dem Gesicht, mit dem Angesicht zur Erde. In Deutsch, mit dem Gesicht in den Dreck. Jesus fiel nieder mit dem Gesicht zur Erde. Er zitterte und er zagte. Und sie schlugen ihn mit dem Stock ins Gesicht. Als Kind in der Schule habe ich manchmal so Tatzen bekommen, wenn ich zu spät kam, musste ich so noch die Hand hinstrecken und dann hat der Lehrer mit so einem dünnen Stäbchen da bei mir auf die Fingerspitzen geschlagen. Es hat ganz schön gezogen, aber jetzt mal ins Gesicht. Mit dem Stock ins Gesicht und dann sie spuckt, denn es ist nicht einer gewesen, es waren viele. Sie spuckten ihm ins Gesicht, sie machten sich einen Spaß daraus und sie schlugen ihn mit den Fäusten ins Angesicht als Spiel. Und von seinem Gesicht, das ist das Gesicht Jesu. In Markus 14 heißt es, Furcht und Zagen befielen ihn. Und er sagte, eine große Last liegt auf mir. Und ich habe mal ein Büchle darüber gelesen, und das hat mich so ergriffen, wie das beschrieben wurde. Ich sah mal ein Foto, wie ein Polizist an der Straßenkreuzung stand. Dieses Bild kannst du kaufen bei der Berliner Morgenpost. Ist hier passiert, in Brandenburg, stand ein Polizist auf der Straßenkreuzung und plötzlich fiel ein ganzer ausschwirrender Bienenschwarm über ihn her, ließ sich auf ihn nieder, sein Gesicht war nicht mehr zu sehen, er war nur noch die Arme haben rausgeschaut und die Füße. So stand der Polizist auf der Kreuzung. Er blieb ganz ruhig stehen und er hat überlebt. Und so kann ich mir vorstellen, wenn du den Film angesehen hast, dann hast du das kleine Baby, wo der Satan immer in verschiedenen Gestalten erscheint, dann hast du dieses Dämonische in diesem kleinen Baby gesehen. Und so, und wenn irgendjemand von euch mal mit dämonischer Macht zu tun hat, der weiß, was für eine schreckliche, stinkige, scheußliche Gewalt das ist, was Ekelhaftes, etwas, wo du nicht aushalten kannst ohne die Kraft Gottes. Und jetzt stell dir vor, wie so ein Bienenschwarm haben sich die ganzen Dämonen an Jesus hingehängt, mit ihrem Stachel, um ihn zu vernichten, damit es nicht vollbracht werden kann, was Jesus vollbracht hat. Und jede einzelne dämonische Macht wollte seinen Stachel in ihn setzen. Und dann denke ich manchmal, viele können sich von einem einzelnen Dämon nicht lossagen. Sie wissen, dass das, was sie tun, das hat mir der Herr sein Gebet gezeigt, manche sind von einer Gier besessen, haben nur mit einem Dämon zu tun und werden scheinbar nicht fertig damit, weil sie es auch nicht wollen. Und Jesus hat alle Dämonen auf einmal gehabt am Hals. Und was so erstaunlich ist im Wort Gottes, ich hätte es am liebsten ausgestrichen. Ich weiß nicht, habe manchmal solche kontroversen Gedanken, ja, dass ich manchmal denke, warum muss das da drin stehen? Aber wenn es drin steht, dann steht es drin. Und da steht zum Beispiel drin, Gott hat den dunklen Mächten Gewalt gegeben, eine Zeit lang über Jesus. Gott hat den dunklen Mächten Gewalt gegeben, eine Zeit lang über Jesus. Jesus hatte aber vorher eingewilligt. Jesus wurde nie vom Vater vergewaltigt. Nie. Es war sein Entschluss. Jesus wurde deswegen auch nicht von den Juden gekreuzigt. Es war sein Entschluss. Jesus wurde nicht von den Römern ans Kreuz gemacht. Es war sein Entschluss. Er wollte es. Er wollte es, weil er uns lieb hatte. Jesus wurde nicht umgebracht am Kreuz. Bruder Bonnke hat mal gepredigt auf einer Konferenz. Der berühmteste Selbstmörder war Jesus. Jesus hat sein Leben selbst gegeben. Und er will nicht, dass wir irgendjemand beschuldigen deswegen. Das ist total verkehrt, irgendjemand zu beschuldigen. Ihr Juden habt Jesus ans Kreuz geschlagen. Die Römer haben Jesus ans Kreuz geschlagen. Die Frauen waren es glücklicherweise nicht, sonst hätten wir die auch noch beschuldigt. Also die waren es nicht. Jesus hat es selbst gewollt. Und ich glaube persönlich, deswegen hat auch jeder Selbstmörder noch eine Chance, weil Jesus Selbstmörder war. Und deswegen ist niemand anders schuldig als Jesus selbst, weil er wollte es. Und was in dem Film so ganz gut herauskam, ist die Gestalt von Judas. Ich hatte da immer eine andere Ansicht wie mein Mann in dieser Sache. Hat mich so interessiert, der Judas. Und dem Film kommt es so klar, Judas war im Plan Gottes enthalten. Wenn der Judas nicht gewesen wäre, wären wir nicht gerettet. Das ist jetzt eine These von der Heidemi. Also das ist jetzt nicht, dass ich jetzt sage, das muss so gewesen sein. Aber ich denke, als Jesus den Bissen eingesteckt hat, hat er nicht so wie ich am liebsten, wie mir früher, habe ich immer so gedacht, jetzt, also was Jesus gedacht hat, du Verräter, du, jetzt kriegst du was von mir und jetzt sage ich dir. So hat Jesus nicht gedacht. So zeichnet man immer den Judas. Jesus hat doch gesagt, was du tun willst, das tue bald. Er hat vielleicht gedacht, du bist das geheiligte Werkzeug, durch das ich jetzt dahin komme, endlich für das, was ich die ganze Zeit schon lebe. Er hat ja nicht gelebt, um Wunder zu tun. Deswegen hat er immer zu den Leuten gesagt, erzählt nicht überall weiter, sonst habe ich nichts anderes zu tun, als nur noch Wunder. Er wollte nicht, dass man die Wunder so findet. Er war nicht gekommen, um Wunder zu tun. Er war auch nicht gekommen, um die unbedingt jetzt die Krankheiten zu heilen alle. Weil wenn er das gewollt hätte, würde er sagen, du gehst jetzt in die Virchow-Klinik, du gehst in die Charité, du gehst in das Westfalen-Krankenhaus und du gehst dahin. Aber er war nicht gekommen jetzt. Er war nicht gekommen. Sein Auftrag war das nicht. Sein Auftrag war, uns Menschen, seitdem er sich selbst gesetzt hat, uns Menschen zu erlösen. Und deswegen hat er auch einen Judas gebraucht. Und seitdem ich habe früher immer so gern das Lied gesungen, auf dem Hügel weit weg stand verbittert ein Kreuz als Zeichen der Schande und Pein. Doch ich liebe das Kreuz, das altraue Kreuz. Ihr kennt es, viele kennen es bestimmt, the old rugged cross. Aber heute sage ich, Heidi, das war ganz verkehrt. Du hast deine Konzentration der Anbetung auf das Kreuz gerichtet. Dieses altraue Kreuz, verwittert und dann noch die Nägel verrostet da drin, was weiß ich was. Das ist es nicht, was wir heute verherrlichen. Wir verherrlichen, wir preisen das, was Jesus ausgehalten hat bis zum Schluss für dich und für mich. Wir preisen Jesus, dass er das gemacht hat, den Entschluss getroffen hat. Aus Liebe für dich und aus Liebe für mich. Und dass er nicht aufgegeben hat, dass er durchgehalten hat. Und heute in der Vorbereitung habe ich so gedacht, ich bin heute alles. Ich bin evangelisch, ich bin katholisch, ich bin pfingstlich, ich bin charismatisch. Ich sagte, warum? Ich will dir jetzt was von Luther vorlesen. Und zwar von dieser wunderbaren Sache, die Jesus getan hat. Da gibt es habe ich ein Buch gefunden, das ist schon aus dem letzten, das ist schon aus dem vorletzten Jahrhundert, das ist schon fast 200 Jahre altes Buch, über die Osterzeit, geschrieben von einem Hausgeistlichen am Zuchthaus im Hohen Asberg in Ludwigsburg. Der hat dieses Buch geschrieben für die Gefangenen, denen wollte er Ostern zeigen. Und da schreibt er was ganz Wunderbares. Ich liebe dieses Wort alles. Wir wissen, wir können alles ertragen, wir können alles überwinden. Und mit dem Wort alles, wenn du irgend noch einen Zweifel hast in der Sache, ob deine Sünde, deine Schuld dir vergeben ist, dann will ich dir mal das vorlesen, was der Martin Luther da erzählt. Martin Luther träumte einst, dass der Teufel mit einer großen, breiten, sowohl wie langen und eng geschriebenen Listen zu ihm kam, welche er vor den Augen des Reformators entrollte und ihm dieselben zur gefälligen Durchsicht empfahl. Zu dir auch schon mal erschienen, hat dir deine Sünden gezeigt? Als er dieses tat, musste er die Wahrnehmung machen, also der Martin Luther, dass es tatsächlich ein Bericht von seinen Sünden war. Umsonst suchte er eine Sünde zu finden, welche er auch begangen hatte. Ja, es waren sogar noch welche drauf, die hat er schon längst vergessen gehabt. Als er diese Rolle gründlich durchsah, fragte er den Teufel, sind das alle meine Sünden? Nein, sagte der Teufel, noch nicht alle. Dann hol sie, lass mich ansehen, erwiderte Martin Luther im Traum. Der Teufel eilte hinweg, um dann bald darauf mit einer anderen Rolle von derselben Größe wieder zurückzukommen. Und Luther prüfte wieder den verdammenden Beweis seiner Schuld. Nachdem er die Richtigkeit des Berichtes festgestellt hatte, fragte er den Teufel wieder, ist das jetzt alles? Ja, sagte der Teufel, das ist alles. So nimm deine Feder, also deinen Kugelschreiber, das gab es damals noch nicht, den Kugelschreiber, sagte Luther, und schreibe in Rot quer über die Rolle, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Und es gilt auch für dich. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Weißt du, und Jesus macht keine Stümperarbeit, dass er dir mal die eine Sünde vergibt. Er vergibt dir alle deine Sünden. Und wenn du diese Sündenvergebung empfangen hast, dann weißt du, er hat mir alle meine Sünden vergeben, sogar die, die ich vergessen habe. Er hat alle meine Sünden vergeben. Das war ein Stück von Martin Luther. Das Angesicht Jesu, das war mal die Beschreibung von diesem menschlichen Angesicht Jesus auf dieser Erde. Jetzt das Dritte, was mir groß ist, das Angesicht Jesu ist zu sehen in seinen Jüngern. In Apostelgeschichte 6, Vers 15 sahen alle Mitglieder des Hohen Rates das Angesicht Jesu. Denn es heißt, und die Mitglieder des Hohen Rates sahen das Angesicht des Stephanus leuchten wie eines Engels Angesicht. Und Stephanus war ja kurz davor, gesteinigt zu werden. Stephanus war ja, ist ja bekannt so vom Neuen Testament als der erste Märtyrer. Und dieser Schmuck, dieses Leuchten auf seinem Gesicht, das war ein außerirdischer Schmuck. Das war der Schmuck des Himmels. Es war der Schmuck des Märtyrers. Dieses Leuchten in seinem Gesicht. Und wenn du viel mit Jesus Gemeinschaft hast, wenn du mit ihm betest und redest, wird man es auch in deinem Angesicht sehen, dass du leuchtest, dass du ein Stück Jesu widerspiegelst. in der, dieses kommt aus der Gegenwart Jesu. Und ich war über etwas so traurig. Von euch etwas. Und zwar, ich hatte im Gemeindegrundkurs eine Frage gestellt und kein einziger hat es richtig beantwortet. Es sah aus wie eine Fangfrage. Ich hatte gestellt, als die Gemeinde Jesu verfolgt wurde in Jerusalem, da sind sie doch weitergezogen in andere Ortschaften, zum Beispiel nach Pella und in andere Städte, die heute in Jordanien liegen oder auch im Westjordanland. Und da habe ich gefragt, was haben die Christen dann gemacht, wie haben sie ihre Traurigkeit ausgedrückt? Und ihr hättet alle, man hätte schreiben sollen, überhaupt nicht. Das heißt, sie zogen in alle Lande und predigten das Evangelium voll Freudigkeit. Und alle haben entweder nichts geschrieben oder reingeschrieben, sie waren traurig, sie haben das und das gemacht, und was weiß ich, was ihr da erfunden habt. Aber keiner hat gesagt, sie predigten das Evangelium mit großer Freudigkeit. Weil wir denken immer, wenn Verfolgung ist oder wenn man um Jesu Willen leidet, das ist mit viel Traurigkeit und Tränen verbunden. Aber und manche Menschen sagen deswegen, vor allem Kinder sagen, manchmal wenn gläubige Kinder in der Kinderstunde, die beten manchmal und sagen, oh lieber Gott, hilf mir, dass ich dir immer treu bin, bis zum Schluss von meinem Leben, dass ich alles aushalten kann mit dir, dass ich ja nicht dazwischen, dass ich dann falle und sage, das kann ich nicht mehr aushalten. Und eines weiß ich, habe ich so die innere Gewissheit, wenn Gott dir was Schweres auferlegt, dann gibt er dir auch die große Kraft dazu. Du wirst nicht deswegen schwach sein. Die Märtyrer, heißt es, die in den Katakomben im Kolosseum umgekommen sind, die gingen singend und lobpreisend hinein. Und ich glaube, die haben das gar nicht empfunden, wie sie zerrissen wurden. Sie waren im Heiligen Geist. Hast du schon mal sowas erlebt, dass du so voll Heiligen Geistes war, so voll der Kraft Gottes, dass dir deine Umgebung vollkommen schnuppe geworden ist, dass man hätte mit dir machen können, was du wolltest. Genauso im guten wie im schlechten Sinn. Damals, wo die alle erzählt hatten, wie wir mal nachts um 2 Uhr hier noch Gott gepriesen haben. Und wir waren alle so überflutet mit einem Schimmer, mit einem Goldschimmer, wunderbar. Uns war das gar nicht wichtig. Wir waren in der Gegenwart Gottes. Die anderen, die das nicht hatten, denen war das wichtig. Die wollten wissen, was habt ihr denn mit dem Gold am nächsten Tag gemacht? Oder was war das? Wer es nicht erlebt hat, ich weiß, der kann es fast nicht glauben, aber ich habe es 2-mal wirklich erlebt. Und das ist gar nicht wichtig, weder das gut, weil man, jemand, der gestorben ist, sagt mein Mann oft, den kannst du kitzeln, der reagiert nicht, den kannst du Lobreden halten, der reagiert auch nicht. Und wer unter der Kraft Gottes ist, der ist für diese Welt in dem Moment gar nicht mehr erreichbar. Deswegen der Gedanke, nur der Gedanke schon zu haben, ich schaffe es vielleicht nicht, der ist sehr töricht. Das Angesicht Jesus beschreibt Paulus so, er sagt, Christus in uns bedeutet, aus der Finsternis hervor leuchtet ein Licht, nämlich die Herrlichkeit Gottes, das Angesicht Jesu in uns. Das steht in 2. Korinther 4, Vers 6. Die Herrlichkeit Gottes, das Angesicht Gottes in uns, Christus in uns, das Angesicht Jesus. Also dein Nachbar, schau mal, dein Nachbar, guck mal an, wenn er oder sie ein Kind Gottes ist und sein Leben Jesus übergeben hat, siehst du Jesu Angesicht in ihm. Und dann noch etwas von dem Angesicht Jesu in seinen Jüngern. In Offenbarung 22 heißt es, Vers 3 und 4, seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen. Es kommt also die Zeit, wo du Gott von Angesicht zu Angesicht sehen wirst, nicht von hinten. Ich weiß noch, als die Zeit war mit Tschernobyl und meine Eltern mir beschrieben hatten, Heidi, das musst du dir so vorstellen, wie ein Geist, so unsichtbar, das schwebt so im Boden entlang. Es ist Geist, das kannst du nicht fassen. Und ich habe dann versucht, meinen Kindern, die 2 Kinder hatte ich schon, das zu erklären, wie das Geist, das kann man also nicht sehen, das Übel kann man nicht sehen. Und dann kam plötzlich in mir die Vorstellung, Mensch, Gott ist ja auch Geist. Und mein ganzes Gottesbewusstsein hat angefangen zu wackeln. Ich habe mir vorgestellt, ich kann doch nicht zu so einer schwimmenden Masse, Geist, kann ich doch überhaupt nicht beten. Das war so unheimlich. Die Vorstellung, Gott ist Geist. Es war gegenüber meinem Verständnis hinaus. Ich konnte keine Liebe empfinden zu dem Geist. Bis mir kam, Gott ist uns Menschen erschienen in der Person Jesus. Und da war mein Gefüge wieder beieinander, ich konnte wieder beten. Weil das oft sehr abhängt von, und so wie das jetzt nur ein kleines Beispiel ist, wie das unser Glaube oft abhängt von unserer Vorstellung, von unserer Gottesvorstellung. Mein Glaube war wie weg, als ich gedacht habe, ich muss jetzt an irgendeine unsichtbare, atomare, neutronische Masse beten. Ich konnte gar nicht mehr formulieren. Es war so schrecklich, ja. Und genauso ist, wenn ich ungläubig bin. Wenn ich Zweifel habe, ich kann nichts von Gott empfangen. Manche nennen das zwar, das wäre Okkult oder Visualisierung, aber ich glaube, Gott hat sich visualisiert. Er hat Jesus geschickt als Mensch, damit wir uns vorstellen können, zu wem wir beten. Und seine Knechte werden ihn sehen von Angesicht. Aber wenn ich sagte, das Angesicht Jesus in seinen Jüngern, als ich so gebetet habe durch mein Wohnzimmer, Herr, ich weiß nicht was, das Angesicht Jesus, was habe ich denn da mir vorgenommen? Was soll ich jetzt da predigen? Und da war ich gerade am Abstauben so von Büchern und da fiel mir ein Buch in die Hände und das hieß Christus, Christen unserer Zeit. Ich will es mal umnennen. Christusse oder Christus in unserer Zeit, nicht Christen. Und weil ich vorher sagte, ich bringe ein Beispiel von Martin Luther, ein evangelisches Beispiel, habe ich hier herausgefunden, das waren alles Katholiken, ob sie es noch sind, weiß ich nicht, aber das waren Menschen, die versucht haben, Christus uns in unsere Zeit hineinzutragen, die selbst eine Gotteserfahrung hatten und Gott weitergeben wollten. Und durch dieses Bild schon hat Gott zu mir gesprochen, wo suchst du mein Angesicht? Mein Angesicht ist da. Mein Angesicht ist da, wo Menschen mir dienen. Da ist mein Angesicht. Da siehst du Jesus. Du musst dir nicht vorstellen, krampfhaft, so und jetzt erscheint er mir. Er kann so erscheinen. Aber es ist nicht die Regel. Jesus erscheint dir in anderen Menschen, genauso wie es in dem Film gezeigt wird, wie der Böse immer in Menschengestalt erscheint. So erscheint Jesus dir auch oft in Menschengestalt, im Angesicht von Menschen. Und da habe ich so nachgedacht, und jetzt denk mal du auch mit, wo ist dir das Angesicht Jesu schon erschienen? In welchem Menschen, in welcher Gelegenheit hast du Jesu Angesicht gesehen? Im Moment siehst du ihn nicht von Angesicht zu Angesicht, so in der himmlischen Art, weil du das nicht ertragen könntest mit deinem Körper. Im Moment siehst du Jesus im Angesicht der Menschen. Mir persönlich ist Jesus erschienen, als ich Richard Wurmbrand, dem Pastor, der über 28 Jahre im Gefängnis war, davon über 10 Jahre, ich glaube 14 oder 12, das weiß ich, in Einzelhaft. Und den durfte ich rumfahren in Deutschland. Ich habe ihn chauffiert und er hat bei uns übernachtet. Und er konnte nicht mehr laufen, weil die Gefängniswärter, die hatten ihn so verprügelt, die haben Eisen reingeschlagen in seine Füße. Sie haben ihre Zigaretten auf seinen Füßen ausgelöscht, damit er Jesus verleugnen soll. Er war ja Jude, er war Lutheraner, er war Deutscher, er war Rumäne, er war so ein Beispiel für vieles, ja. Und dieser Mann konnte nicht mehr laufen. Und man musste eben im Flughafen, kam er immer mit dem Rollstuhl an. Und in ihm er hat bei uns übernachtet. Und wenn er da war, in ihm, will jetzt nicht den Menschen Richard Wurmbrand verherrlichen, aber in ihm habe ich ein Stück Jesus gesehen. Und auch die Vollmacht, die Gott ihm geschenkt hat. Ein anderer, der für mich das Angesicht Jesu war, der hieß Mark Bountain. Er war in Kalkutta und hat hier bei Berlin 81 gepredigt. Und wir saßen damals mit, muss ich gerade 81 überlegen, mit 3 von unseren Kindern, saßen wir dort in diesem Riesenstadion. Und er hat diese Predigt, du konntest nicht sitzen bleiben. Er hat gepredigt zu den jungen Leuten. Wir waren schon damals ja auch schon im Mittelalter, ja. Und er hat zu den jungen Leuten gepredigt, hat gesagt, willst du Erfolg haben auf der ganzen Linie? Willst du Leben für dich, dich verwirklichen? Willst du den besten Beruf lernen? Willst du, was erträumst du dir? Oder willst du dein Leben für Jesus geben? Willst du geben für den Menschen, in dem Jesus dir gegenübertritt, der Jesus nicht kennt, der Mensch, der leidet? Was hast du vor in deinem Leben, junger Mensch? Du kannst nur zwei Wege gehen. Entweder verwirklichst du dich selbst oder lässt du Christus in dir zur Verwirklichung kommen. Und das ist dieses, was mir heute auf dem Herzen liegt. Willst du dich selbst verwirklichen? Willst du dich durchsetzen? Willst du ganz groß rauskommen? Und alles, was dazu gehört? Oder willst du deine Bestimmung, was Gott für dein Leben vorhat, willst du sagen, ja, ich lege mich auf dieses Fließband, so beschreibe ich das manchmal gerne, da wird man so auf das Fließband gelegt, wie die Ware, das Rohprodukt. Du kannst jederzeit von dem Fließband drunter gehen. Gott zwingt niemand. Aber wenn du sagst, Herr, gebrauche mich, dann kommen die Maschinen, dann kommt der, wird gewunden, dann kriegst du mal hier eins drauf, dann wirst du hochgeworfen. Ich sag's jetzt nur, wie wenn du Teig wärst. Du kannst jederzeit vom Fließband runtergehen. Aber wenn du sagst, Herr, gebrauche mich, dann geht's durch die Maschine. Ich rede manchmal so praktisch, ja. Ich will, dass ihr das begreift. Niemand muss Jesus dienen. Aber als Egoist, wenn du dich selbst verwirklichen willst, kannst du nicht Jesus dienen. Da dienst du dir selber. Und dieser Mark Bontaine hat es so zu den jungen Leuten gesprochen. Und damals, unsere Tochter war damals 81, 10 Jahre alt, unsere Älteste. Und plötzlich war sie verschwunden. Das war ein Riesenstadion mit 20.000 Leuten etwa. Und die war weg. Und wir haben sie nachher suchen müssen. Und die stand vorne und hat ihr Leben Jesus übergeben. Mit dem Riesenstadion hier im Olympiastadion. Unter Tausenden von Menschen. Mit 10 Jahren konnte das Kind erfassen, ich will Jesus dienen. Und ich kann so sagen, das macht sie heute noch. Ja, und vielleicht ist für dich heute der Abend gekommen, wo Jesus dir sagt, willst du dein Leben leben? Oder willst du sein Leben leben? Es ist ganz freiwillig. Es ist ganz freiwillig. Ich zwing dich nicht, Jesus zwingt dich nicht. Ein anderer, wo mir das Angesicht Jesus sichtbar war, war Corrie ten Boom. Ich habe sie selber gehört noch. Und ihre Schwester Betsy. Die kamen zurück nach Deutschland, nachdem sie hier im KZ gemartert waren. Und haben nicht Rache gepredigt, sondern Vergebung. Und sie sind den Leuten begegnet, die sie gemartert hatten. Und jetzt lass mich, Paulus sagt auch manchmal, ich rede menschlich, ich rede jetzt auch menschlich. Ich kenne einen Mann, der hieß Gottfried Bauer. Der hat die Lieder übersetzt für Fanny Crosby. Zum Beispiel das Lied Leaning on the Everlasting Arms oder Sicher in Jesu Armen. Und er starb, weil er nicht Heil Hitler sagen wollte, weil er wusste, das Heil kommt von den Juden im KZ in Mauthausen in Österreich. Und die Mithäftlinge haben ihn beschrieben, dass er keine Kraft mehr hatte. Er war auf einer Pritsche gelegen mit 80 Zentimetern zu dritt. Wenn einer sich bewegt hat, mussten sich alle gleichzeitig bewegen. Und dann fiel er runter. Und dann gingen sie raus zum Steinbruch, zum Arbeiten, und er konnte nicht mehr, hatte keine Kraft mehr. Er war 43 Jahre alt. Und dann, als sie dann rausgingen, haben sie gesagt, Gottfried, komm doch mit, du weißt, wer nicht mehr kann, wird erschossen. Und dann hörten sie noch dieses Lied singen, sicher in Jesu Armen, sicher an seine Brust. Das war mein Großvater. Oder ich will nur das Gesicht zeigen, wo Jesu Angesicht ist. Ich habe nochmal das Angesicht Jesu gesehen. Ich nenne nur Beispiele. Es war ein Angesicht eines jungen Mädchens. Das kam in die Intensivstation im Krankenhaus, wo lauter schwer Krebskranke lagen, die zum Teil nicht mehr operiert wurden, die keine oder wenig Haare hatten, die zum Teil nichts gesehen haben. Und sie kam rein und hat den Schweiß abgewischt. Sie hat alle versorgt. Sie hat allen zu trinken gegeben. Sie hat alle gestreichelt. Ich selbst habe es damals nicht gesehen, aber ich wusste, das ist das Angesicht Jesu. Oder, weil bei Gott ist ja immer das Jetzt und das Nachher eins. Und das sage ich allen denen zum Trost, die vielleicht einen Vater oder eine Mutter haben, die im Alter an Demenz leiden, die also nicht mehr wissen, was sie tun, die sich 10-mal am Tag waschen oder was weiß ich was und vorher vielleicht Gotteskinder, gesegnete Gotteskinder waren. Bei Gott kommst du nicht so an, wie du am Schluss vielleicht noch schwach und klapprig bist. Bei Gott bist, da gibt's keine Zeit. Wenn du dich für ihn entschieden hast, dann gehörst du ihm. Und der Satan kann nichts dran rütteln. Und wenn deine Kinder sich irgendwann entschieden haben für ihn, glaub nicht, dass Gott die dem Teufel überlässt. Sein Arm ist nicht so kurz, dass er sie nicht irgendwo packt. Und deswegen finde ich eine Geschichte so toll. Das ist mein letztes Beispiel noch, bevor ich zum Schluss komme. Und zwar in Markus 14 erzählt Jesus die Geschichte von der Frau mit dem Nardenöl. In einer anderen Version heißt es, dass es die Maria war von Bethanien. Die Frau mit dem Nardenöl. Und die hat ihr dieses teure Öl, von dem der Judas gesagt hat, das hätte man teuer verkaufen können. Das hat die über Jesus geschüttet. Und Jesus wusste, das war meine letzte Salbung. Ich bin's wert. Ich bin gekommen von einem anderen Planeten, ich sag's mal so drastisch wieder, ja. Ich bin gekommen auf diese Erde, habe alles Schöne verlassen. Ich habe durchgehalten bis zum Schluss und ich habe dieses verdient. Das ist meine Salbung. Und Jesus sagte sogar, man wird immer, wenn man das Evangelium predigt, von dieser Frau an sich an diese Frau erinnern. Und ich habe heute so gefragt, Herr, warum? Warum wird man sich immer an diese Frau erinnern? Und Gott hat mir so ein wunderbares Bild geschenkt. Diese Maria von Bethanien, weil Gott ja für ihn ist die Zeit immer das Gleiche. Wenn du Jesus liebst, dann warst das du auch. Dann war das nicht nur die Maria, die Jesus gesalbt hat, dann war es das ich. Meine Liebe hat ihn dort mitgesalbt. Bei ihm gibt's nur eine Zeit. Meine Liebe, deine Liebe hat Jesus gesalbt. Unsere Liebe ausgeschüttet ihm. Wir können es ja jetzt nicht mehr tun, so im Rückwärts gesehen. Aber wenn du ihn lieb hast, versetze dich rein, du bist da mittendrin. So wie in dem Film, ich komme jetzt nochmal auf den Film zu sprechen, damit ihr wirklich alle den Film anschaut, ja. In dem Film, da bist du gleich von Anfang an mittendrin, du erschreckst, also ich bin jedenfalls schreckhaft, ja. Du bist mittendrin, nur 2 Meter weit weg von dir geschieht das alles. Und versetz dich mal rein in die Geschichten der Bibel. Wo steckst du da? Wo ist der gläubige Mensch? Der gläubige Mensch, der liebende Mensch, das bist du. Wie von Maria heißt es, ein Schwert wird durch deine Seele dringen. Dir wird auch manchmal ein Schwert durch die Seele dringen. Das heißt, der Meister ist nicht größer als der Herr und wir sind auch nicht größer als Maria. Maria wird auch geachtet von allen Christen in allen Zeitaltern, egal ob evangelisch oder katholisch. Das heißt, ein Schwert wird durch deine Seele dringen. Und genauso hat mir der Heilige Geist gezeigt, da war ich dabei. Ich war ein Teil von dieser Salbung Jesu. Du bist da du bist als gläubiger Mensch, bist du dabei, deine Liebe Jesus auszuschütten. Deswegen möchte ich euch heute einfach herausfordern, euer ganzes Leben Jesus zu weihen. Als ein Geschenk für Jesus heute am Karfreitag. Und da lese ich mal noch was vor. Ich habe das reingeklebt, ich war vielleicht so 15, 20 Jahre alt. Hat das zu mir gesprochen, habe ich so eine alte Bibel, habe ich das reingeklebt. Und es war für mich immer so ein bisschen ein Motto in meinem Leben. Und es hat mich manchmal bewahrt vor vielen Dummheiten. Und zwar ist es gerade von Pfarrer Wurmbrand, wie er von den kleinen Christussen erzählt. Und ich habe ja euch heute gesagt, das Angesicht Jesu siehst du in deinem Nächsten. Und Pfarrer Wurmbrand schreibt hier, so jemand hasst nicht sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Da der Christ die Dinge dieser Welt gering achtet, wisst ihr noch, was drin stand im Kolosserbrief, wie soll man das achten alles? Was achte ich alles, damit ich Christus gewinne? Oder im Vergleich zu Christus, was achte ich die anderen Dinge für was? Für Kot? Für Dreck? Für Kot? Also, da der Christ die Dinge dieser Welt gering achtet, was können ihm da Armut, Ungerechtigkeit und Konzentrationslager noch entziehen? Sein einziges Sehnen gehört Christus. Sein einziger Wunsch besteht darin, diese größte Freude mit anderen zu teilen. Dieser verborgene Mensch des Herzens, dieser Schatz im Acker, diese kostbare Perle kann vom Feuer nicht verbrannt, vom Wasser nicht ertränkt werden. Damals, als ich das gelesen hatte, war ich noch ein Kind. Ich war vielleicht 14, 15 und ich wollte so gern Gott dienen und Gott was schenken. Und als ich das gelesen habe, habe ich so aus Torheit damals, wie ich so ein Kind war, habe ich den ganzen Schmuck, den ich damals hatte, vergraben. Ich hatte so eine kleine Eiche im Wald. Ich wohnte ja am Waldrand, im Schwäbischen Wald und habe sehr gerne auf hohe Bäume gekrechselt, manchmal ganz hoch auf die Tannen und habe dann gesungen, was das Zeug hält und habe Gott gelobt und gepriesen im Wald und unter drunter habe ich meinen ganzen Schmuck damals vergraben. Ich dachte, das brauche ich ja nicht mehr. Der verborgene Schatz Jesus, den habe ich jetzt gefunden. Da brauche ich das alles nicht mehr. Das ist nicht so ausgedrückt, aber Gott hat meinen kindlichen Glauben gesehen, ja. Kein Kommunist kann ihm Schaden zufügen, keine Armut ihn zu Boden werfen, kein Hunger ihn verzweifeln lassen, nur der äußere Mensch leidet. Und das sagt jemand, der 28 Jahre im Gefängnis war in Rumänien, ohne Fernsehen, ohne Vollpension. Und nur der äußere Mensch leidet und blutet. Ich gehöre dem König der Könige an, der den Himmel verlassen hat, um Sündern zu dienen und der uns gelehrt hat, sogar unser eigenes Leben zu hassen, um Gott zu dienen. Einige der Besten der Menschheit haben die Armut gesucht. Was sagst du dazu? Dann nimmt er Beispiele. Christ zu sein bedeutet nämlich, ein Christus in Kleinformat zu sein. Und da habe ich dann damals hingeschrieben, Herr, führe mich dahin. Es bedeutet, seine Gedanken des Verzichts, des Opfers, der Liebe, der Aufgabe von Dingen, um andere nützlich zu sein und die Hinführung anderer zum ewigen Leben zu teilen. Und es kommt noch was Wesentliches. Ich kenne aber auch die Lebenskraft des Heiligen Geistes. Also nicht nur das Glossalia, nicht nur das in Zungen loben und preisen, sondern ich kenne die Lebenskraft des Heiligen Geistes, in der das Verlangen, etwas zu haben, etwas zu sein, verschwindet. Kennst du diese Lebenskraft des Heiligen Geistes, wo das Verlangen in dir, etwas zu haben und etwas zu sein, verschwindet? Der geliebte Christus ist alles für mich. Das ist ein Auszug aus den Gefängnisbriefen, aus dem Gefängnis von Richard Wurmbrand. Und deswegen möchte ich euch einfach herausfordern, euer Leben Jesus zu weihen. Und dann ist mir ein Satz noch geschenkt worden. Und der ist nicht für mich. Ich habe gespürt im Gebet, das ist irgendjemand, der eine Antwort braucht. Und ich habe das mehrmals empfangen, diesen Satz. Und zwar, Liebesessenz ist Opferbereitschaft. Die höchste und reinste Liebesform, Liebesessenz, Essenz heißt immer Verdichtung, so wie das Gegenteil von Verdünnung. Liebesessenz ist Opferbereitschaft. Ich weiß zum Beispiel bei Essigessenz, da wird harter Kalk gelöst, da kann man Blumentöpfe, die im Winter so kalkig geworden sind, reinlegen und es ist so ganz starker Essig und da geht der Kalk raus. Ich weiß, dass alte Verkrustungen, deswegen nimmt man Essig, zum Beispiel zur Reinigung in manchen Örtern, weil das Verkrustungen rauslöst. Und die Liebe Jesu ist so stark in ihrer Essenz, dass es die Verkrustungen in deinem Leben auflöst. Wenn du dich seinem Angesicht aussetzt, nicht einfach nur so, ich komme nach vorne, streck die Hand hoch, krieg die Salbung, bin fertig, fix und fertig. Nicht so. Sondern indem du dir Zeit nimmst für das Angesicht Jesu, egal ob im Liegestuhl oder im Bett oder irgendwo du bist oder beim Spaziergang, dass du das Angesicht Jesu suchst, weil er von sich selbst und weil andere über ihn gesagt haben, sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Wenn du in der Sonne liegst und hast Geschwüre oder hast irgendwas, das heilt wunderbar ab, besser wie ein Pflaster. Die Sonne hat enorme Heilungskraft und die wärmt deine Seele, die nimmt dir deine Depressionen weg. Ihr könnt doch mir zustimmen, dass die Sonne, wenn ihr draußen liegt, irgendwo eine gute Wirkung hat. Und wenn Jesu Angesicht wie die Sonne leuchtet, hat es eine gute Wirkung. Aber das wirkt nur, wenn du recht lange in dieser Sonne bleibst. Und da lösen sich deine Verkrustungen auf. Aber nochmal zu diesem Satz. Die Reinform der Liebe ist die Bereitschaft, Opfer zu bringen. Und da soll ich sagen, wer nicht bereit ist, etwas für seinen Liebsten oder für seine Liebste oder im geistlichen Sinn für Jesus zu opfern oder aufzugeben, der liebt nicht wirklich. Er liebt nur sich selbst und die Erfüllung seiner eigenen Wünsche. Und als ich so nachgedacht habe, habe ich gefragt, Herr, gibt es eigentlich auf dieser Erde wahre Liebe? Ich frage mich, gibt es wirklich wahre Liebe, wo jemand dich wirklich selbstlos um deiner selbst willen nur einfach so lieb hat? Jesus ist eine Ausnahme. Er hat von uns ja nichts zu erwarten. Wir sind Würmchen. Oh, wir sind arme Würmchen. Wir kommen und wir gehen wieder. Wir sind nur so kurz auf dieser Erde. Und Johnny Cash singt in einem Lied so schön, if you're old enough and you know everything, if you're old enough to live, then you're old enough to die. Also gerade wenn du nicht mehr so viel Fehler machst, weil du genug gelernt hast, dann bist du schon wieder so alt, dass du gehen musst. Ja? Also du wirst nie auslernen an deinen Fehlern. Also der Einzige, der wirklich liebt, ist Jesus. Und täusch dich nicht. Ich will euch jetzt nicht misstrauisch machen. Aber so wie die Weissagungen waren ganz gewaltig am Sonntagabend. Verlass dich nicht auf irgendwelche Säule. Verlass dich auf keinen Menschen. Vertraue nicht irgendjemand. Vertraue allein auf Gott. Wo keine Bereitschaft zum Opfer ist, etwas aufzugeben, ist auch keine Liebe vorhanden. Manche Dinge wie üble Gewohnheiten, so kleiner persönlicher Götzendienst, was wir gerne machen, die brauchen keine Befreiung durch den Befreiungsdienst. Die brauchen keine Loslösung durch Lossage. Sie brauchen kein Gebet für okkulte Belastung. Sie brauchen keine Salbung. Sie brauchen auch keine Wunder. und sie brauchen keine Bemitleidung. Sie müssen manche Dinge, die kleinen Sünden, die du so gerne machst, diese kleinen Sachen, diese, wo du nicht damit fertig werden wirst, weil du nicht willst, denke nicht, dass du, wenn du nach vorne kommst hier immer, dass dann alles so schön abfällt und du musst nichts tun. Denn manche Dinge müssen wir aus inniger Liebe für den Herrn als Opfer bringen. Und das geht nur aus Liebe. Und wenn du keine Liebe hast, dann nützt dir auch kein Wunder was, dann nützt dir keine Bemitleidung was, dann nützt dir keine Salbung was, dann nützt dir keine Befreiung was. Manche Dinge musst du aus Liebe für Jesus lassen. Und zur Liebe kann man nicht gezwungen werden, nicht mal im seelsorgerlichen Gespräch. Der Seelsorger kann nicht für dich das machen. Was der Herr aus Liebe zu dir sagt, was du tun sollst, kann niemand dich zwingen. Das wäre nämlich Vergewaltigung. Und der Herr vergewaltigt uns nie. Und sein Heiliger Geist vergewaltigt uns auch nicht. Sogar wenn der Herr dir eine Botschaft gibt, er zwingt dich nicht, und dass du nicht mehr kannst und alles zerschlägst, weil du das jetzt da drin hast, das muss jetzt raus, nur als Beispiel. So etwas habe ich schon manchmal erlebt und es war nie von Gott. Ich habe mal erlebt, wie Bruder Hermann Lauster, der die Gemeinde in Deutschland so mitgegründet hat, da war einer, der hat das so mächtig getobt im Gottesdienst, ich dachte, jetzt kommt was ganz Besonderes, ja. Und der hat das so und hat sogar einen Stuhl zerschlagen. Und der Pastor, der hatte dann gesagt, setz dich hin und den Stuhl bezahlst du nachher. Ich will damit sagen, der Heilige Geist treibt uns, er lockt uns, er sagt, das solltest du sagen. Wann du das sagst, gibt er dir, das ist deine Sache, zu wissen, du musst nicht mitten reinpoltern irgendwo und Theater machen. Der Geist Gottes ordnet sich in der Sache dem Propheten unter, steht es im Wort Gottes. Du weißt, es ist das Wort des Herrn. Aber du musst nicht tollpatschig sein. Ich habe schon erlebt, wo ich wusste, das müsste jetzt getan werden. Und ich habe gesagt, Herr, das kann doch ich nicht machen, ich bin doch nur eine Frau in dem Sinne. Und zwar war das so, da war ein bisschen Unruhe in der Gemeinde. Vorne wurde am Altar gebetet und da kam jemand nach vorne, von der Person wusste ich, dass sie mit okkulten Dingen zu tun hat und nicht wiedergeboren ist. Und ich hatte den inneren Eindruck, ich sollte nach vorne gehen, die Hände hochheben und einfach jetzt gebieten, in Liebe die Person auch runter tun und mich höher stellen als die Person und den Schutz über diesen Raum auszusprechen. Und ich sagte, Herr, was ich als Mensch denke. Ich habe gesagt, Herr, da ist doch eigentlich der Johannes zuständig, warum merkt denn der das nicht? Ja, warum bleibt der da unten? Der müsste jetzt einen von den Brüdern nach vorne holen. Und so, Herr, warum ist ich, dann kriege ich da noch Schwierigkeiten, wenn ich da jetzt einfach vorgehe und mich da hinstelle. Und dann habe ich ganz lieb gesagt, Herr, bitte, bitte, das sind so viele andere da, die das eher machen. Lass doch jemand anders das machen. Bitte, Herr. In dem Moment stand ein Bruder, der auf der Seite saß, auf, ging nach vorne, streckt die Hände hoch und nimmt genau und schickt diese eine Person runter und macht genau das, was der Herr mir gesagt hat. Nicht, dass der Herr jetzt auf mich böse war, aber der hat, ich glaube, dass Gott verstanden hat, dass mich das mehr in Schwierigkeiten bringt, wie vielleicht den anderen. Ich will damit sagen, wenn jemand sagt, nachts kommt der Geist Gottes über mich, dann muss ich aufstehen, dann schreibe ich, ich weiß gar nicht, was ich schreibe. Ich schreibe seitenweise. Das ist nicht der Geist Gottes, weil der Geist Gottes dich nicht zwingt. Das ist ein Schreibzwang. Und alles, was Zwang ist, ist nicht Geist Gottes. Ganz schnell noch, die Zeit rast. Also zur Liebe kann man nicht gezwungen werden. Der Herr vergewaltigt niemand. Der Heilige Geist ist wie eine scheue Taube, nicht wie der strenge Herr. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleines Auge, was du anguckst. Hinter dir steht der Polizist, Gott. So ist es nicht. Was der Heilige Geist dir sagt, wird immer stärker. Es klopft leise an und es wird immer stärker und du spürst, du kannst es prüfen. Du musst nicht vorschnell handeln. Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich fein. Der Teufel versetzt dich immer in Panik Und Panik kommt von dem Gott Pan und hat nichts mit Gott zu tun. Und deswegen prüfe deine Gaben, deine natürlichen Gaben. Sind die von Gott? Oder ist es etwas, was zwanghaft auf dich kommt, was du nicht kontrollieren kannst? Und jetzt noch, Jesus ging den letzten Weg allein. Petrus, Johannes, Maria und vielleicht noch der eine andere folgten ihm zwar, aber es heißt, sie folgten von Ferne. Und an dich, da gibt's ein schönes Lied, da heißt es, ich will ein Freund sein von Jesus. Jesus hatte keinen Freund. Und ich frage mich manchmal, wenn du so mal die Medien ansiehst, hat Jesus heute einen Freund? Also, er wird überall lächerlich gemacht. Sei du ein Freund heute von Jesus. Und wenn du sein Freund sein willst, musst du auch seine Schmach ertragen. Und zwar für heute und bis zum Ende deines Lebens. Das ist eine Entscheidung. Die Sache mit Jesus ist keine Entscheidung, wo man sich 8-mal verlobt. Das ist eine Sache, die steht fest. Das ändert man nicht von heute auf morgen. Das ist eine feste Sache. Oder bist du auch jemand von denen, die Jesus zum Brotkönig machen wollten? Jesus hatte zu den einen, die einen haben gefragt, wo ist er denn jetzt? Wo gibt's das nächste Mal die Segnung der, die Speisung der 5000? Wir haben sowas hier auch schon manchmal erlebt, wenn wir immer so große Nachmittage hier hatten. Oder wenn man die Weihnachtsfeier oder irgendwelche Veranstaltungen, wo es viel gab, groß bekannt gemacht hat. Da kamen die Leute und die haben pressiert, die haben gesagt, wann fangt ihr endlich an? Ich muss nachher noch zu der Weihnachtsfeier von der Gemeinde, dann gehe ich noch zur Weihnachtsfeier von der Gemeinde. Und dann haben wir die Weihnachtsfeier gar nicht mehr bekannt gemacht, weil Jesus ist kein Brotkönig. Nur um der Weihnachtsfeier willen, nur um des Brotes willen. Aber es ist nicht anders mit den Wundern. Folgst du Jesus nur nach, weil er ein Wunder an dir getan hat oder weil du ihn liebst? Vielleicht war das Wunder der Köder. Oder sag mal, deine Ehescheidung hat dich in die Probleme gebracht, wo du offen warst, Jesus anzunehmen. Aber jetzt wird es höchste Zeit, dass du Jesus nicht mehr nachfolgst, weil er ein Wunder an dir getan hat, weil er dich geheilt hat oder weil er dir aus der Patsche geholfen hat oder weil du als erstes Mal Liebe empfangen hast. Das bin ich ganz fest überzeugt. Es muss ein Moment kommen in deinem Leben, so wie es bei Watchman Nee war, als er sein Leben Gott übergeben hat, als er sein schönes Geschäft aufgegeben hat, um jetzt ganz in den vollzeitlichen Dienst zu gehen, da stellen die Ärzte fest, dass er Lungen-TBC hat. Und damals, das war vor vielleicht so 40 Jahren, gab es da noch nicht so sichere Mittel zur Heilung. Und dann musste er gerade da, wo er sein Geschäft aufgegeben hat, hat eine Frau und zwei Kinder und wollte ganz Gott dienen. Jetzt wurde er verbannt an einen See in China, musste in einer Hütte wohnen und da kam nur morgens und abends einer vorbei und hat ihm das Essen vor die Türe gestellt. Und jetzt hat er gekämpft mit sich selber. Gott, wo bist denn du? Ich will doch dir dienen und gerade jetzt muss ich hier abgeschieden sein von allen Menschen, schwer krank, darf nicht mal mit meiner Frau Kontakt haben. Alles wird desinfiziert, was ich ihr schicke. Was soll jetzt das? Und als er so im See entlang ging, und es ist nicht eine Einzelgeschichte, was Watchman nie erlebt hat, habe ich im Grunde genommen auf andere Art erlebt, haben andere Pastoren, es gibt viele Bücher von dieser Art von Gottesbegegnung, genauso erlebt. Als sie sich aufgemacht haben, Gott zu dienen. Und zu Watchman Nee sprach der Herr und sagte, weißt du, wenn eine Braut zur Hochzeit kommt, vorher kriegt sie so kleine süße Geschenke und so Schokolädchen und so schöne Briefchen. Mein Mann hat immer Teddybären und Eisenbähnchen gemalt, mir die schönsten Bilder geschickt, ja. Also ich könnte ein ganzes Zimmer damit pflastern. Immer so, auf einmal kann er nicht mehr malen, aber da hat er immer so schön gemalt, ja. Und dann kommt aber der Moment, in einer Ehe, meinst du, dass der sich in der Hochzeitsnacht hingesetzt hat und hat mir Teddybärchen gemalt? Oder hat mir Pralinen geschenkt? Oder was weiß ich was? Dann kommt der Moment, hat Gott dem Watchman nie gezeigt, da will er dich ganz haben, ohne irgendetwas, ganz nackt, ganz bloß. Und so will Gott irgendwann in deiner Lebensphase, wo du steckst, da will Gott dich prüfen. Liebst du mich um der guten Dinge willen? Liebst du mich, weil du in den Himmel gehen willst? Liebst du mich, weil ich dich geheilt habe? Liebst du mich, weil du so viel von mir erwarten kannst? Liebst du mich wegen dem Erbe, das ich für dich bereit habe? Liebst du mich, weil du so schöne viele Geschwister und Brüder hast? Wir haben eine riesen Familie hier heute Abend. Oder liebst du mich nur um meiner selbst willen? Ich habe vorher gesagt, Jesus ist der Einzige, wo ich glaube, dass er nur um seiner selbst willen liebt, ohne Hintergedanken. Und jetzt fragt Jesus dich, liebst du mich? Warum liebst du mich? Warum liebst du Jesus? Vor Jahren hatte ich 2 Jahre mit Depressionen zu tun. Das liegt schon fast 30 Jahre zurück, 25 bis 30 Jahre. Und ich habe so lange damit Kämpfe gehabt, bis ich in der Lage war, dem Bösen, dem Satan zu sagen, hoch mal, du hast mich jetzt genug mit deinen Gedankengängen, die du mir eingegeben hast, an der Nase rumgeführt. Und du kannst nochmal und nochmal draufsetzen, dass ich noch das erfahren muss und das erfahren muss, noch eine Verleumdung, noch eine Tiefe, noch ein Zerbruch, noch etwas. Aber das ändert nichts an der Sache, dass ich Jesus lieben werde. Und ich sag euch, von dem Moment an war die Depression futsch, die war weg. Und die kam auch nie mehr. In diesem Maße, ich konnte damit umgehen, wenn sowas kam, zack, dahin, wo es hingehört. Und so fragt Jesus dich, liebst du mich auch dann, wenn es noch Schweres durchgehen muss? Oder sagst du, Herr, ich will nicht. Wollen hat Jesus auch nicht den Kelch trinken, aber er hat durchgehalten. Willst du also Jesus lieben, egal was es dich kosten mag, oder ist für dich Jesus nur der Wundertütenautomat, oben betest du, unten ziehst du die Schublade raus zum Empfangen? Oder ist Jesus die Liebe deines Lebens und die Liebe, die bis zum Tode hält und über den Tod hinaus? Die andere Liebe hält nur bis zum Tod. Es gibt keine Liebe, die nach dem Tod noch hält. Die Liebe Jesu hält über den Tod hinaus. Und Jesaja sagt etwas, was Jesus wiederholt in Lukas 4, Vers 8. Da sagt Jesus zum Satan, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du aufs Angesicht fallen und ihn anbeten und vor keinem sonst. Und da ist mir noch ein Wort so groß, das Wort durchstehen. Weil manchmal, wenn Leute anfangen, mit Jesus zu gehen, da kommt immer hoffentlich schaffe ich es, werde ich es Ding. Und bei jeder kleinen Hürde gleich, ich weiß nicht, ob ich das durchhalte. Und dann nach kurzer Zeit siehst du es denn nicht mehr manchmal, wegen so kleinen Sachen. Und Jesus lässt den Lukas schreiben, diese Worte. Und ich habe nachgeguckt im Urtext, da ist es 2-mal dieses Wort drin. Und zwar, Lukas sagt im Evangelium, Kapitel 21, Vers 34 und 35. Die will ich lesen. Lukas, Kapitel 21, Moment. Das ist die alte Übersetzung. Ich habe jetzt dieses Wort hier, in dieser Übersetzung merke ich gerade nicht so drin stehen. Aber es ist das Wort heißt durchstehen, wo Jesus verwendet. Hier heißt es, seht euch vor, lasst euch nicht vom Rausch umnebeln oder von den Alltagssorgen gefangen nehmen. Sonst werdet ihr von jenem Tag unvorbereitet überrascht, wie von einer Falle, die zuschlägt, denn er kommt plötzlich über alle, die auf Erden leben. Doch hier kommt's auch. Bleibt wach und hört nicht auf zu beten, damit ihr alles, bitte dieses Wort alles, damit ihr alles, also alles kann ich ertragen, alles hat er mir vergeben und jetzt, damit ihr alles, was noch kommen wird, durchstehen und zuversichtlich vor den Menschensohn treten könnt. Durchstehen. Und zwar sind das aus die letzten Worte Jesu beim Abendmahl. Mit diesem alles, damit ihr alles durchstehen könnt. Wenn deine Liebe so klein ist, dass du nichts durchstehen kannst. Was will ich da sagen? Kann man dir gar nicht helfen? Da ist die Liebe nicht da. Dann bitte Gott, dass er die Liebe schenkt. Vertief dich an das, was Jesus getan hat. Dann wird die Liebe in dir wachsen. Und das gleiche Wort durchstehen kommt nochmal vor, auch wieder in den letzten Reden Jesus am Abendmahl, und zwar in Lukas 22, Vers 28. Da heißt es, ihr habt alle Prüfungen mit mir durchgestanden. Darum werde ich euch Anteil an der Herrschaft geben, die mein Vater mir übertragen hat. Das sagt Jesus also zu seinen Jüngern, ihr habt alle Prüfungen mit mir durchgestanden. Und jetzt zum Schluss will ich einfach euch nochmal fragen und ich rede jetzt zu mir. Ich stehe sowohl da vorne und rede jetzt zu mir, als dass ich auch zu euch rede. Willst du wirklich dem Herrn heute ein Opfer bringen? Die Liebesessenz ist Opferbereitschaft. Wo keine Opferbereitschaft ist, wo keine Verzichtungsbereitschaft ist, wo keine Bereitschaft ist, etwas nachzugeben, ist keine Liebe da. Wo keine Bereitschaft ist, etwas durchzustehen, auch wenn es bitter ist, so ein bitterer Kelch, den Jesus durchstehen musste, dass sogar ein Engel kam. Er hat selber nicht geschafft und Gott gibt uns auch einen Engel. Er gibt uns auch übernatürliche Kraft durchzustehen. Wir brauchen noch nicht rechnen, wie viel kann ich aushalten. Also, da saß mal jemand auf einer Bank, am Bahnhof gibt es ein Lied darüber, auf einer Bank saß er, nicht auf der krummen Lanke, sondern auf einer Banke irgendwo an einem Bahnhof und da fuhr ein Güterzug vorbei und er hielt dauernd an, immer ihm vor der Nase. Und da stand immer drauf, Tragkraft 66,5 Tonnen. Der nächste hielt wieder direkt vor seiner Nase, Tragkraft 37,8 Tonnen. Der nächste hing wieder und er hat sich schon geärgert. Was soll denn das? Da muss ich dauernd das Zeug da lesen. Und dann sprach Gott zu ihm und fragte ihn, wie viel Tragkraft hast du? Wie viel Tragkraft? Ich werde jetzt nicht prüfen. Ihr könnt mich auch nicht prüfen. Das kann man nicht. Aber der Herr fragt dich, ist deine Liebe tragfähig? Warum liebst du mich? Wenn du mich bisher nur aus einem fadenscheinigen Grund geliebt hast, willst du nicht heute Abend Jesu lieben, nur weil du ihn lieben willst? Weil du in ihn verliebt bist? Das kannst du heute Abend ändern. Du kannst heute Abend Jesus lieben und sagen, Herr, ich will durchhalten, so wie du gesagt hast, ich will durchstehen. Ich will alles durchstehen, in deinem Namen, mit deiner Hilfe, weil meine Liebe zu dir nicht abhängig ist von irgendwelchen Erlebnissen, von irgendwelchen Geschenken, sondern einfach bloß, so wie ein Brautpaar in der Hochzeitsnacht, so ohne irgendetwas will ich dich lieben. Du hast mich geliebt ohne Grund. Du hast mich geliebt von Grundlegung der Welt an. Und Herr, ich will dich mehr lieben möchte ich dich, mehr lieben heilen dich, mehr lieben dich, mehr lieben dich. Und wenn mein Herz ringt in großer Not, heißt, sagt ein Liederdichter, wenn Satan auf mich dringt bis in den Tod, will ich doch lieben dich, mehr lieben Jesus dich, mehr lieben dich, mehr lieben dich. Eins in der Herrlichkeit vor Gottes Thron trag ich ein weißes Kleid und eine Krone. Auch dann werd ich lieben dich, mehr lieben heilen dich, mehr lieben dich, mehr lieben dich. Halleluja. Amen.